Jesus, du sollst gang unser König sein. Und wir bitten dich, Herr, dass du es bist, unsere grösste Freude, der Grund für unsere Zufriedenheit. Amen. Herzlich willkommen von meiner Seite. Liebe Grüße von meiner Frau Rahel. Sie lässt euch alle lieb grüßen. Freude herrscht, das ist das Thema heute. Lasst uns einen kleinen Vorspann machen, so bevor wir in den Bibeltext eintauchen. Wer die Bibel dabei hat, darf schon gerne mal aufschlagen. Lukas 15, die Verse 1 bis 7. Das Wort für Freude auf Griechisch, Chairo, bedeutet Freude. Davon abgeleitet ist das Wort Chara. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Chara, sorry. So. Chara bedeutet Freude. So. Davon abgeleitet ist das Wort Charis. Manche kennen den Namen Charis, ja, das bedeutet Gnade. Gnade bedeutet ein unverdientes Geschenk, ohne dass der Geber eine Gegenleistung erwartet. Ja, Gott ist gnädig, er gibt uns. Wenn ich so in die Runde schaue, dann entdecke ich viele gute Gaben, die Gott mir gegeben hat in meinem Leben. Ich denke an die Zeit in der Jugendgruppe. Meine Eltern mussten nie Angst haben, wo treibt sich Tom samstagabends rum, weil sie wussten, ich bin in guter Gemeinschaft. Es lohnt sich, die Kinder in die Gefäße der Gemeinde zu bringen, weil dort gute Leute sind. Das Beste habe ich auch dort kennengelernt, meine jetzige Frau, wo wir miteinander unterwegs sind. Das ist große Gnade. Ich denke auch an die Gemeindefreizeiten im Berner Oberland. Ich denke an die Filas in dem stotzigen, wie hat es geheißen? Ist ein Flur, genau, wo wir Seilbahnen und Geländespiele aufgestellt haben und durchgeführt haben. Ich denke aber auch an die Gottesdienste hier in der Gemeinde mit vielen, vielen wertvollen Gesprächen, der Ermutigung. Das ist alles eine Gabe von Gott, die er mir ins Leben gelegt hat. Und daraus kommt die Freude, ja? Also wenn wir erkennen, wie viel Gutes, wie viel Gnade das Gott gegeben hat, dann kommt auch die Freude daraus. Also wörtlich hängt es zusammen hier und auch vom Ablauf her. Gott gibt uns und daraus kommt die Freude. Noch ein weiteres Wort, das ist das Charisma. Gott gibt uns viele Gnadengaben. So. Ganz allgemein, Auto, Haus, Arbeit, Gesundheit, das sind alles allgemeine Gnaden, die Gott uns gibt. Gibt es die speziellen Gaben, die Gabe viel zu geben oder zu leiten oder die Gabe vom Gebet oder vom Glauben, da gibt es verschiedene Gnadengeschenke. Und hier ist wichtig zu achten, dass die Geschenke, die Gott uns gibt, die sind gut und wir sollen uns daran freuen, an den Gaben. Aber am allermeisten sollen wir uns an dem Geber freuen. Und wisst ihr, wenn die Freude an der Gabe zum Höchsten wird, dann fängt sie unser Leben zu dominieren. Schon das erste Gebot, dort heißt es, wir sollen keine anderen Götter neben Gott haben. Und Luther hat gesagt, das, was uns erfreut, das, wo wir unsere Hoffnung drin haben, das auch, was wir fürchten, wenn es uns weggenommen werden könnte, das ist in Wahrheit unser Gott. Und wenn unsere Freude an den Gaben selber zum Höchsten wird im Leben, dann ist etwas ins Ungleichgewicht geraten. Und vielleicht ist es heute der Gottesdienst daran, zu sagen, ja Gott, ich bin bereit, das, was mir lieb geworden ist, loszulassen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Wenn du das sagen kannst, dann ist dein Gleichgewicht gut, dann ist Gott am richtigen Platz im Leben. Also Gott gibt uns viel Gutes, wo wir uns daran freuen, aber die größte Freude, die gehört Gott, die muss in Gott gegründet sein. Dann noch ein weiteres Wort, das ist die Eucharisteo. Ihr kennt vielleicht das Wort Eucharistie, das ist der Begriff für das Abendmahl, das ist auch heute der Höhepunkt von diesem Gottesdienst. Weil die größte Gabe, die Gott uns gibt, ist in Jesus Christus begründet, in dem Opfer, das er für uns getan hat. Und das soll auch die größte Freude im Leben sein. Eucharisteo, ihr kennt vielleicht das Euphonium. Eu heißt gut und Phon heißt Ton. Ein guter Ton, oder? Euphonium. Und Eucharistie heißt die gute Gabe. Die größte Gabe, Jesus selber. Ja, und ihr seid, viele von euch sind in meinem Leben ein Teil von dieser guten Gabe, die Gott mir gegeben hat und auch Teil von einer großen Freude. Lass uns aufschlagen, Lukas 15, ab Vers 1. Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Es nahten sich ihm allerlei Zöllner und Sünder. Was sind das für Menschen, die Jesus hier sich zu sich zieht? Es sind Menschen, die Sinn suchen nach Freude, nach neuer Orientierung im Leben. Sie haben gemerkt, bei Jesus, dort ist etwas, das zieht sie an. Etwas Attraktives. Sie fühlen sich bei Jesus angenommen. Ich war mit Joel unterwegs auf der Arbeit, im Auto. Und dann hat er mich gefragt, ja, was ich so mache in meiner Freizeit. Da habe ich gesagt, ja, ich habe Familie und ich bin noch in einem Verein aktiv. Dann wollte er wissen, ja, was für einen Verein denn? Dann sagte ich, ja, in einer Kirche. Und dann ist das verlief das Gespräch so weiter und plötzlich sagte er, weißt du, immer wenn ich mit jemandem über den Glauben spreche, dann wird es so warm da im Herzen. Dann habe ich ihm gesagt, ja, das ist der Heilige Geist, der zieht dich. Jemand hat mal gesagt, der Mensch ist das einzige Tier, das opfert. Der Mensch ist unheilbar religiös, hat jemand anderes gesagt. Die Religion, der Sinn nach, die Suche nach einem Sinn, nach einer Orientierung im Leben, die gehört zum Menschen. Und darum haben Menschen die Nähe von Jesus gesucht, weil sie genau das bei Jesus fanden. Wie können wir uns Gott nahen? Mit einem einfachen Gebet anfangen. Jesus, du siehst, mein Tag ist so voll. Morgen aufstehen, arbeiten, dann noch Aufgaben erledigen, dann zu Bett gehen. Und du hast gar keinen Platz. Ich möchte dich in meinem Leben präsent haben, möchte dir nachfolgen, bitte hilf mir. Hilf mir, Jesus. Mit einem einfachen Gebet kannst du dich Gott nahen. Oder wenn du in der Bibel liest, das beste Buch, die Bibel ist so dick, weil Gott so ganz anders ist, als wir denken. Unsere Vorstellungen von Gott sind geprägt von unseren Erwartungen, von unseren Erfahrungen und das ist immer sehr mangelhaft. Gott ist ganz anders, darum ist die Bibel so dick. Unsere Leben sind so vielfältig, darum ist die Bibel so dick. Fang an mit dem Johannesevangelium, Neuen Testament, dann das ganze Neue Testament durchlesen und dann kannst du dich ans Alte Testament wagen. Das Alte Testament ist das Rückgrat des Neuen Testaments. Im Bibellesen kannst du dich Gott nahen. Oder im Gottesdienst, indem du wieder hierher kommst, Gemeinschaft hast mit Leuten, denen Gott wichtig ist. Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder. Diese Zöllner, das waren sehr intelligente Menschen. Die waren kommunikativ sehr stark. Ihr müsst euch vorstellen, auf der einen Seite mussten sie es gut haben mit den Römern, mit der Besatzungsmacht. Von ihnen konnten sie eine Zollstation mieten, um dort den Zoll einzutreiben. Sie mussten aber auf der anderen Seite auch die Akzeptanz der eigenen Leute haben, weil sonst wurden sie ja gelüncht von ihnen. Also sie mussten sehr viel Fingerspitzengefühl haben. Sie hatten einfach eine Herausforderung, sie mussten nämlich gewisse ethische, nationale Vorstellungen über Bord werfen, um zu Reichtum zu kommen. Vielleicht ähnlich wie ein Zuhälter, das auch tun muss. Aber wir müssen gar nicht bei Zöllner und Zuhälter bleiben, wir können auch zu uns kommen. Wie schnell brauchen wir eine Notlüge, um unsere Haut vor dem Chef oder vor dem Kunden zu retten und uns in ein gutes Licht zu stellen? Und wie reagiert jetzt Jesus auf diese Menschen? Man müsste doch eigentlich sagen, jetzt endlich mal jemandem, der den Menschen direkt ins Herz sieht, der weiß genau, was da drin ist. Jetzt müsste er ihnen mal aber sagen, was Sache ist. Aber bei Jesus fanden diese Leute Annahme. Jesus hat die Leute zuerst einmal angenommen, so wie sie sind, und hat nicht Veränderung von ihnen erwartet. Und schaut, genau diese Liebe ist es, die uns frei macht. Dass er uns annimmt, so wie wir sind, mit all unserem Ballast und Schwierigkeiten und Herausforderungen. Und wir dürfen zuerst einmal sein bei Jesus. Wir sind zuerst einmal angenommen. Das Leben als Nachfolger von Jesus ist zuerst die Liebe von Gott im eigenen Leben zu erfahren und zu ergreifen und zu genießen. Und daraus folgt dann ein gutes Leben. Nicht das gute Leben ist das erste Ziel als Christ, sondern die Liebe von Jesus besser zu verstehen. Ich habe hier zwei Gebete mitgebracht. Das erste: Danke, Jesus, dass du mir geholfen hast, so viel Gutes zu tun. Ihr wisst, es gibt viele Religionen, die Gesetze vorgeben und Menschen, die Idealen nacheifern. Und genauso kann es auch unter uns Menschen geben, die einem Ideal nacheifern, versuchen, Jesus ähnlicher zu werden mit eigener Kraft. Und wenn sie es schaffen, dann können sie sagen, danke Jesus, dass du mir geholfen hast, so viel Gutes zu tun. Ich will nicht sagen, Gutes tun ist nicht gut, aber es gibt noch mehr. Ich habe noch ein zweites Gebet mitgebracht. Ich habe wieder mal total versagt. Danke Jesus, dass du mich trotzdem liebst. Beim zweiten Gebet ist Jesus nicht einfach nur Coach. Nicht einfach nur Methode, für das Leben in den Griff zu kriegen und einen anständigen Schein zu wahren. Beim zweiten Gebet ist Jesus der Retter. Und genau das will Jesus sein. Unser Retter. Das zweite braucht auch Demut, oder? Man ist gern wie der Erste. Gut und tut viel Gutes. Es braucht Demut auch zu sagen, ja Jesus, ich brauche Vergebung. Und dann ist es wie bei einem Baum. Der Baum ist verwurzelt zu dem Wasser hin. Und was muss er denn tun, damit die Früchte kommen? Nichts, oder? Die kommen automatisch. Oder tut jemand von euch etwas, dass der Baum gute Früchte trägt? Automatisch kommen die Früchte. Das Verbundensein mit der Liebe von Jesus. Und ich denke, das ist genau das, was auch unsere Mitmenschen brauchen. Menschen, die einen guten Umgang mit Schwierigkeiten und Herausforderungen haben. Es war 1. August diese Woche und ich habe Raketen gekauft und Frauenfürze und habe diese abgelassen, gleich vor unserem Haus. Haben wir Raketen abgelassen, dann hat meine Frau gesagt, ja komm, besser gehst du auf den Schulhausplatz, das für die Raketen abzulassen. Ich bin nach Hause gekommen, hat meine Frau gesagt, ja, die Nachbarn haben reklamiert. Natürlich logisch, oder? Dann habe ich ChatGPT gefragt, was ich jetzt machen soll. Der hat mir eine Entschuldigung aufgeschrieben. Ich habe sie noch etwas umformuliert und habe sie dem Nachbarn geschickt. Tut mir leid, vielmal für mein Vergehen, habe ich mich entschuldigt. Ich glaube, unsere Mitmenschen brauchen Menschen, die zu ihren Schwächen und Fehlern stehen können, die sich entschuldigen können, die wissen, das sind Menschen, die lassen sich nicht niederkriegen von Schwierigkeiten. Seht ihr, wenn wir wieder Erste unterwegs sind und uns misslingt etwas, dann sind wir am Boden zerstört. Aber wenn wir wissen, wir sind erlöste Sünder, dann können wir gut auch mal den Weg unten durchwählen. Timothy Keller hat gesagt, wenn die Verkündigung unserer Geistlichen und die Lebenspraxis unserer Gemeindeglieder nicht die Wirkung auf andere Menschen haben, die Jesus hatte, dann verkündigen wir offensichtlich nicht dieselbe Botschaft wie Jesus. Also dass wir Vergebung und Annahme verkündigen und leben in unserem Alltag. Ich war mit Dmitri unterwegs auf der Arbeit. Er ist aus der Ukraine und er hat in einer Metallfabrik gearbeitet dort. Und er hat mir erzählt, da waren auch Christen. Und die Christen, die waren etwas verachtet, weil sie gingen am Sonntag immer in die Kirche und sie haben freiwillig Geld abgegeben. Das ist sehr verdächtig. Aber, hat er gesagt, von diesen Menschen ist ein Friede ausgegangen. Und wenn Schwierigkeiten gekommen sind, haben sie nicht reklamiert, sondern sie haben gesagt, komm, das kommt schon gut. Sie hatten das Wissen, dass ein liebender Gott mit ihnen ist. Und darin machst du einen großen Unterschied dort, wo Gott dich hingestellt hat. Zu dem Gleichnis. Ein Gleichnis ist immer eine Geschichte, die nicht wahr ist, aber die viel Wahres enthält, die nicht so geschehen ist, aber die geistliche Wahrheiten enthält. Welcher Mensch ist unter euch, erzählt Jesus, der 100 Schafe hat und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Also natürlich hat hier dieser Hirte nicht die 99 einfach sich selbst überlassen, sondern die waren in einem Steingehege, sie waren geschützt und da waren Unterhirten, die haben zu ihnen geschaut, zu den Schafen. Aber er als Besitzer, er hat die Schafe gezählt, eines fehlt und dann am Abend, anstatt dass er sich einfach zur Ruhe legen konnte, hat er die Schuhe angezogen, den Mantel und ist losmarschiert. Um das Verlorene zu suchen, in die Steppe, ins Gebirge, in die öde Landschaft. Wo ist dieses Schaf? Schaut mal, was für eine große Liebe dieser Hirte zu seinem Eigentum hat. Wir alle lieben ja unser Eigentum sehr, oder? Ich hatte mal eine Kundin, die war schon lange pensioniert, ihre Hunde auch, waren auch schon alt, aber sie hat immer noch ein Geschäft geführt, im dritten Stock von einem Gewerbegebäude und sie hatte Dackel. Und dieser Dackel hat einen langen Rücken, Gefahr für Bandscheibenvorfall. Also dieser Dackel konnte nicht mehr selber die Treppe hochlaufen. Darum hat sie für zigtausend Franken einen Treppenlift einbauen lassen, damit sie zusammen mit den Dackeln auf diese Plattform gehen konnte und mit ihnen die Treppe rauf und runter gehen, weil sonst musste immer ein Arbeiter diese Hunde am Morgen rauf und am Abend wieder runter tragen. Also diese große Liebe zu diesen Tieren, oder, dass sie so viel investiert hat. Und jetzt schaut mal Gott, wie viel mehr das Gott investiert hat in uns, dass er selber nicht nur das Schaf gesucht hat, sondern er hat uns selber gesucht, indem er die Herrlichkeit zurückgelassen hat und Mensch wurde. Also diese große Liebe von Jesus zu den verlorenen Menschen, zu seinem Eigentum. Oder wir sind ja als Ebenbild von Gott geschaffen worden. Auf Beziehung zu Gott angelegt. Das ist in uns angelegt. So, wir sind sein Eigentum, weil er uns geschaffen hat. Wenn du etwas geschaffen hast, dann ist es auch dein Eigentum. Also dann gehört es dir oder zumindest liebst du es, oder? Auch wenn es deiner Firma gehört. Und so sind wir Eigentum von Gott. Und er liebt uns. Und er sucht uns. Jetzt denkst du vielleicht, ja, zum Glück sucht er mal den, sucht Gott mal den und sollte er mal dem da nachgehen und der da ein paar Bankreihen vor mir sitzt, dem sollte er auch nachgehen. Aber wisst ihr, je länger ich mit Gott unterwegs bin, desto mehr merke ich, das verlorene Schaf, das bin ich. Je mehr merke ich, dass ich Vergebung und einen Retter brauche. Es gibt in der Bibel die Psalmen. Wenn man in der Mitte der Bibel aufschlägt, kommt man zu den Psalmen. Dort sind Gebete aufgeschrieben. Gebete sind alles Gespräche von Herz zu Herz, von Gott zu Gott, also von Mensch zu Gott. Man sieht den Menschen dort mitten in das Herz hinein. Psalm 119 ist das längste Kapitel in der Bibel. 22, so viel Buchstaben hat das hebräische Alphabet. 22 mal 8 gibt 160, gibt 176 Verse, hat Psalm 119. In jedem einzelnen Vers kommt das Gesetz von Gott, die Gebote von Gott, die Weisungen Gottes, die Ordnungen Gottes und so weiter kommen in jedem Vers vor. Müssen wir sagen, ein sehr frommer Mann muss das geschrieben haben. Ein Gottesfürchtiger, einer, der die Bibel gekannt hat und der Gott geliebt hat. Aber wisst ihr, im 176. Vers vom Psalm 119, dort steht, ich bin wie ein verirrtes und verlorenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn ich vergesse deine Gebote nicht. Also je länger wir mit Gott unterwegs sind, desto mehr merken wir, dass wir die verlorenen Schafe sind und dass er uns suchen will. Es gibt vielleicht manche unter uns, die denken, ja, Gott sucht mich schon lange, aber irgendwie, ich kämpfe immer mit demselben Problem. Ich falle immer wieder, komme nicht vorwärts, ich komme von dem und dem nicht los, bin immer wieder traurig und niedergeschlagen. Aber wisst ihr, diese Geschichte vom verlorenen Schaf, da kommt nicht nur dreimal Freude vor, sondern es kommt auch dreimal vor, dass Gott sein Schaf findet. Vers 4 heißt es, lass er nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Von Nichtfinden ist gar keine Rede. Und wenn er es gefunden hat, und dann auch im Vers 6, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Gott ist der Anfänger vom Glauben und er ist auch der Vollender des Glaubens. Und wenn du mit vielen Schwierigkeiten und Herausforderungen zu kämpfen hast, gib nicht auf. Du bist mit einem Gott unterwegs, der eine Erfolgsgeschichte schreibt. Und der Erfolg ist das Finden. Und er wird dich finden und dir helfen und dir beistehen, sodass du mit ihm sein wirst. Vielleicht ist es auch daran, hier zu sagen, Gott, ich will wieder, dass du der Grund für meine Freude bist. Ich will, dass du wieder der Wichtigste bist in meinem Leben. Und dann ist es, dann kommt es, dass Freude im Himmel sein wird. Da heißt es tatsächlich, heißt es sonst nirgends in der Bibel, so wird auch Freude im Himmel sein. Also die Engel freuen sich, wenn da eine Person mehr ist, die mithilft, eine Ewigkeit lang Gott zu loben und anzubeten. Also ihr müsst euch vielleicht den Himmel nicht vorstellen wie ein ewig nie aufhörender Gottesdienst. Das wäre vielleicht ein bisschen langweilig. Aber wenn man sich vorstellt, die Ewigkeit ist wie jetzt. Wir arbeiten, wir entwickeln, wir schlafen vielleicht auch, was auch immer wir in der Ewigkeit tun werden, aber wir tun alles zur Ehre von Gott. Und jetzt ist da eine Person mehr, die im Himmel zur Ehre von Gott lebt. Zu zweit alleine zu sein, ist ein bisschen öde, oder? Und wenn man zu zweit ist, dann Gemeinschaft bereichert ungemein. Und wenn eine Person mehr im Himmel ist, dann ist die Freude im Himmel groß, bei den Engeln. So ähnlich vielleicht, wie wenn ein Kind geboren wird. Diese Woche habe ich eine Nachricht erhalten von Missionaren. Sie haben gesagt, wir haben eine große Freudenbotschaft zu verkünden. Habe ich schon gedacht, vielleicht. Ja, und tatsächlich, wir erwarten ein weiteres Kind. Ein weiteres Kind löst bei mir immer große Freude aus. Yes, Gott hat wieder einen neuen Erdenbürger geschenkt. Der bereichert die Gemeinschaft, genauso wie hier jeder Einzelne, der hier ist, die Gemeinschaft bereichert. Darum ist die Freude im Himmel groß, wenn jemand zusätzlich im Himmel ist. Aber was noch speziell ist, dass nicht nur, dass auch Gott sich erfreut, wenn jemand sein Leben bedingungslos Gott hingibt. Wayne Grudem, er hat gesagt, es ist eine der erstaunlichsten Tatsachen in der ganzen Bibel, dass wir dem Herzen Gottes Freude bereiten können, wenn wir uns selbst hingeben. Gott ist in sich vollkommen. Aber tatsächlich freut es ihn, wenn du dein Leben ganz Jesus hingibst. Und wenn du sagst, Gott, ich bin bereit, wo immer du mich haben willst, zu jeder Zeit, an jedem Ort, ich bin bereit zu gehen. Ich bin bereit, loszulassen, ich bin bereit, dir zu vertrauen. und seht, das ist genau das, was hochattraktiv und ansteckend ist in unserer Gesellschaft. Wenn du morgen in deine Fabrik, in dein Büro, in deine Familie, wo auch immer Gott dich hingestellt hat, wenn du dorthin gehst, im Wissen, dass Gott dich liebt. Wenn du durch Erfolg und durch Misserfolg durchgehst, Gott liebt dich. Es gibt dir einen ganz anderen Umgang mit Herausforderungen. Und Menschen werden aufmerksam auf diesen Gott. Ich habe mich gefreut, also das Ziel da hier vom verlorenen Schaf ist ja, dass wir Gott kennenlernen und dass auch wir solche Hirten sind, die mit aller Geduld andere Menschen suchen. Ich habe mich gefreut, in der Dezember-Ausgabe im Wegweiser, eurer Gemeindezeitschrift, da war ein Porträt von Christian Wegmüller. Und Christian Wegmüller hat geschrieben, dass er durch einen Filmabend hier in die Gemeinde gefunden hat. Mein Bruder Markus hat einen Filmabend organisiert, ich glaube, es war hier in Sumiswald im Hotel Bären, haben wir der letzte Flug zurückgeschaut oder irgend so einen christlichen Film. Und er hat auch geschaut, dass da Flyer waren und ich habe so einen Flyer mitgenommen. Ich habe das 10. Schuljahr mit Christian besucht in Huttwil und ich musste ihn dort eingeladen haben. Auf jeden Fall hat er geschrieben, dass er diesen Filmabend besucht hat, darauf die Jugendgruppe und jetzt ist er heute hier, ohne dass ich viel gemacht habe. Also manchmal tut Gott einfach so Wunderbares. Dann gibt es andere Menschen, die kommen nie in eine Kirche. Oder Christian hatte schon Eltern, die haben ihm schon den christlichen Glauben näher gebracht. Dann gibt es andere, die haben keine solchen Eltern, die wissen nicht, was Weihnachten ist und die brauchen dich, damit du ihnen den Glauben vorlebst, zur rechten Zeit das richtige Wort weitergibst. Oder der Baum, der hier am Wasser verwurzelt ist und Früchte trägt, dessen Ziel ist es, weitere Bäume zu pflanzen oder Frucht zu bringen, dass weitere Bäume wachsen. Und genau das ist auch das Ziel, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Das ist auch eine große Freude, wenn wir erleben dürfen, dass Menschen in unserem Umfeld Jesus erkennen und Gott sie sucht.